Guten Morgen, Bernhard.
Guten Morgen, hallo.
Erstmal vorweg, kannst du mal rasch sagen, wer sind denn eigentlich die Guten und wer sind die Bösen in dem Konflikt in Libyen?
Wer sind die Guten? Na, Unsinn. Wer sind die Guten und die Bösen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde eher sagen, es gibt die Opfer und die bewaffneten Täter, die auf mehreren Seiten stehen. Die Opfer sind Teile der Bevölkerung, der libyschen Bevölkerung. Das sind mehr noch die Migranten, die derzeit in Libyen festhängen. Die Täter finden sich auf verschiedenen Seiten. Es gibt eine durch die UN anerkannte Einheitsregierung in Tripolis seit Frühjahr 2016, die eine vorher in Westlibyen amtierende Teilregierung ablöste. Teilregierung insofern, als es seit 2014 und der verfassungsgerichtlichen Annullierung der damaligen Parlamentswahl zwei rivalisierende Parlamente und dazugehörige Regierungen gab. In Tripolis in Westlibyen und in Tobruk in Ostlibyen. Nur nach der Verhandlungsrunde im marokkanischen Shikirat unter Ägide der Vereinten Nationen und der Einsetzung dieser Einheitsregierung blieb die Gegenregierung in Tobruk trotzdem im Amt und die verfügt nun über einen starken Mann, den früheren General und jetzt Marschall ernannten Khalifa Haftar, der seit Anfang April 2019 eine militärische Großoffensive auf Tripolis startete. Die sogenannte libysche Nationalarmee unter General Haftar gehört sicherlich zu den Tätern. Sie ist im Moment militärisch am Vorrücken. Haftar wird unterstützt durch so in Anführungszeichen menschenfreundliche Regimes wie das von Saudi-Arabien oder in Ägypten unter Präsident al-Sisi, aber auch durch Russlands Wladimir Putin und durch Emmanuel Macron in Frankreich. Die westlibysche Regierung wird dadurch allerdings nicht besser, auch wenn sie derzeit eher militärisch in der Defensivsituation ist. Die westlibysche Regierung wird unter anderem unterstützt durch ebenfalls so menschenfreundliche Gestalten wie Recep Tayyip Erdogan in der Türkei und den Emir von Katar, dem Golfstaat Katar. Die westlibysche Regierung stützt sich zum Teil auf mehr oder minder selbstständig agierende Milizen vor Ort, die zum Teil islamistische Ideologien verfolgen, zum Teil auch vorwiegend in der eigene Tasche wirtschaften durch Steuererhebungen vor Ort oder das Eintreiben von, ja zum Teil von Wegegeld. Die beiden Regierungen gehören also durchaus nicht in das humanistische und progressive Lager. Die weite Teile der Bevölkerung stehen irgendwo dazwischen. Und wie erwähnt, die Migranten sind natürlich nur die Opfer, die den Kopf dafür hinhalten.
Bei der neuen Libyen-Abkommen steht ja auch drin, dass die Milizen bewaffnet oder in staatliche Kräfte eingegliedert werden sollen. Bitte sehr, wer soll denn das machen? Welches Interesse haben die denn, die Waffen wegzulegen, wenn sie zum Beispiel da Steuern einziehen, Flüchtlinge auspressen oder sowas machen?
Also eingegliedert werden sollen sie bereits seit 2011, nämlich dem Ende des Bürgerkriegs. Also der Bürgerkrieg in Libyen begann ja ab dem 17. 18. Februar. Als bewaffnete Rebellengruppen, die zum Teil desertierende Soldaten waren, auf Waffen, die in Kasernen vorhanden waren, zurückgriffen, um das Regime von Muammar al-Gaddafi vor 42 Jahren an der Macht zu stürzen, wofür es gute Gründe gab. Die Frage war natürlich die der Kräfte, die das bewerkstelligen sollten und der Methoden, mit denen die herangingen. Also es gab in Libyen, was auch mit der Sozialstruktur des Landes zu tun hat, wesentlich weniger eine zivile Massenbewegung wie etwa in Tunesien und Ägypten im selben Zeitraum, die dort die Präsidenten und die vormaligen Einheitsparteien stürzte. Das hat auch mit der soziologischen Zusammensetzung zu tun. Es gab diese zivile Bewegung in städtischen Zentren wie Benghazi in Ostlibyen, aber landesweit waren es tatsächlich bewaffnete Rebellenhaufen. Und bereits nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes, das seine Macht über das Land Ende August 2011 verlor, und nach der Ermordung des vormaligen Staats und Anführungszeichen auf Revolutionsführers, Anführungszeichen zu Gaddafi am 20. Oktober 2011, gab es das offizielle Vorhaben, dass diese Milizen eingegliedert werden sollen. Das war dann nur eben so, dass sie dergestalt eingegliedert wurden, dass eben ganze Armeeeinheiten de facto aus Milizen unter ihren eigenen Anführern bestand. Also wenn es darum geht, das fortzusetzen, ist das von wenig Interesse. Also natürlich, was geplant ist, wenn du von Abkommen sprichst, infolge der Libyen-Konferenz in Berlin am vergangenen Sonntag, 19. Januar, was offiziell geplant ist, ist, dass jetzt die Vereinten Nationen darauf achten und die auswärtigen Großmächte, die ja in Berlin mit am Tisch saßen, jedenfalls viele von ihnen, dass da darauf geachtet wird, dass die dann tatsächlich eingegliedert werden. Nur wenn es keinen funktionierenden Zentralstaat gibt, dann bleibt das natürlich alles Theorie. Also nur wenn eine nicht bewaffnete Zivilgesellschaft, und Zivilgesellschaft ist ein abgegessener und auch durch bürgerliche Ideologien vereinnahmter Begriff, aber nehmen wir den mal, nur wenn eine nicht bewaffnete Zivilgesellschaft sich durchsetzen könnte gegen alle politischen und vor allem bewaffneten Akteure, dann wäre es denkbar, dass das tatsächliche Auswirkungen hat. Aber was natürlich im Moment in Berlin verabschiedet worden ist, ist ein erneuter theoretischer Plan, hinter dem aber vor allem steht, dass die dort mit am Tisch sitzenden Großmächte, Russland, die Türkei, mehrere rivalisierende EU-Mächte, ein bisschen die USA, die aber weniger direkt mit vor Ort am Start sind, dass die jetzt den Akteuren vor Ort über die Schulter gucken, um darauf zu achten, dass sie auch wirklich brav bleiben, sodass aber alle beteiligten Großmächte sich ein Stück am Kuchen mit abschneiden. Deutschland, ein bisschen Deutschland hat natürlich vor Ort weniger Verankerung bei den Akteuren, aber Deutschland versucht mal wieder den ehrlichen Makler auf internationalem Parkett zu geben.
Jetzt bist du ja auch in einem deiner Nebenberufe Frankreich-Korrespondent, deswegen die Frage, welchen Narren hat eigentlich Macron an Haftar gefressen? Sind das nur die Interessen der französischen Mineralölindustrie?
Unter anderem, weil die Erdölförderung in Libyen vor allem in Ostlibyen passiert, also im Einzugsbereich, im Herrschaftsbereich von Marschall Haftar. Das Marschall Haftar, der ja seit 2013/14 dort immer stärker an Machtfülle zunimmt. Also zunächst bekämpfte er dschihadistische Milizen in Benghazi, was tatsächlich üble Figuren waren, etwa Ansar al-Sharia, die Anhänger der Scharia. Dann bekämpfte er regionalistische Gruppen in Ostlibyen, die die Cyrenaika, also die ostlibische Region, autonom oder selbstständig machen wollten. Und jetzt bekämpft er die westlibysche Regierung. Die Erdölförderung, wie gesagt, läuft, wie unter anderem durch den französischen Erdölgiganten Total erfolgt. Also Total stieg relativ massiv ein nach dem Ende des Bürgerkriegs von 2011, dem der dann ab 2012 ein neuer Bürgerkrieg folgte. Also des ersten Bürgerkriegs, der zum Sturz von Gaddafi führte.
Wo Frankreich ja als erstes auch militärisch eingegriffen hat.
Eben, Frankreich und Großbritannien unter Nicolas Sarkozy und David Cameron, die sich dann auch im September 2011 in Benghazi von einer Menschenmenge feiern ließen. Diese Erdölförderinteressen spielen natürlich eine Rolle, aber darüber hinaus ist natürlich Emmanuel Macrons Anliegen als auch regional bedeutender geopolitischer Akteur, der da jetzt sozusagen für Stabilität vermeintlich sorgt, mit eine Aura zu erhalten. Das heißt, Macron ging es natürlich darum, sozusagen geopolitisch über den Akteur, den er mit aufbauen und half, aufzubauen geholfen hat, mit am Tisch zu sitzen. Also seit 2017 wurde ja Haftar bereits durch Frankreich mit aufgewertet. Frankreich hat als erste westliche Großmacht Haftar auf eigenem Boden empfangen, zunächst für medizinische Behandlung und dann im Juli 2017 für die Verhandlungsrunde in La Celle-Saint-Cloud, einem Vorort von Paris, wo Haftar, der keinen diplomatischen oder regierungsamtlichen Status hatte, neben der westlibyschen Regierung, die immerhin durch die UN anerkannt war, in Frankreich als vollwertiger Akteur aufgenommen wurde. Sicherlich spielen auch Rivalitäten eine Rolle. Italien unterstützt massiv die Gegenseite, also die westlibysche Regierung. Das heißt, Frankreich versucht sich da politisch zu profilieren, versucht natürlich mit ins Gespräch zu kommen als ein Akteur, der in der Region zu berücksichtigen sei. Die von dir genannten Erdölinteressen sind natürlich sicherlich auch nicht zu vernachlässigen.
Jetzt gibt es ja neue Stellungnahmen von der Regierung. Sie würden sich nie mit Haftar an einen Tisch setzen. Andererseits blockiert Haftar jetzt Ölexporte und setzt damit die Regierung unter Druck. Jetzt mal so, man kann es natürlich nicht wissen, welche Chancen hat denn dieses Berliner Abkommen überhaupt? Was kann man da schon sagen? Wahrscheinlich nicht alles.
Also ich denke, dass es vor Ort zu keiner Beruhigung führen wird. Wenn, dann wird etwa ein Ausbluten der Lage oder das tatsächliche Greifen des Waffenembargos, das in Berlin auch beschlossen wurde, zu einer Beruhigung der Lage führen. Also nicht die neue Friedfertigkeit der Akteure selbst. Da du sagst, sie wollen sich nicht mit Haftar an einem Tisch setzen, man muss dazu sagen, es gab die zwei Verhandlungsrunden in Moskau am Wochenende davor, 11. 12. Januar und dann die in Berlin mit der Libyen-Konferenz, die ja in Moskau abgesegnet wurde, nachdem Angela Merkel am 11. Januar deswegen bei Wladimir Putin war. In beiden Fällen, bei den Verhandlungen zwischen libyschen Akteuren oder zwischen libyschen Akteuren und internationalen Akteuren in Moskau und dann in Berlin, kam es tatsächlich nicht dazu, dass sie nicht an einem Tisch saßen, die westlibyschen und die ostlibyschen Regierungsvertreter oder Armeevertreter, weil in Berlin wollten die sich nicht in einem Raum gemeinsam aufhalten und in Moskau sollte ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet wurden, das aber Haftar zu unterzeichnen verweigerte, der reiste nämlich ab, bevor er es unterschrieb. Also dazu, dass die an einem Tisch gesessen hätten, kam es tatsächlich nicht. Insofern wird es tatsächlich auch nicht ein Abkommen zwischen den Akteuren, das es nicht gab, sein, das zu einer Beruhigung führen wird. Aber natürlich sollte es dazu kommen, dass das Waffenstillstandsabkommen, das nebenbei in Berlin auch, oder ein Waffenembargo, das nebenbei in Berlin auch unterzeichnet wurde, sollte das tatsächlich eingehalten werden, was aber nicht nur von der Unterschrift abhängen wird, die theoretisch bleiben kann, dann könnte das natürlich mittelfristig zu einer Beruhigung der Lage führen, wenn denen tatsächlich die Waffen ausgehen sollten.